Eingeschaltet, ja. Ja, vielleicht vorab noch, ist mir ein Zettel zugesteckt worden. Also ich möchte das nochmal ganz deutlich sagen, wir sind sehr dankbar für die Bereitschaft zur Mitarbeit. Also haben sich mehr Leute gemeldet, Geschwister gemeldet zur Mitarbeit für den Donnerstag, als wie gebraucht wurden. Auch danke für die bisherigen Anmeldungen. Vielleicht da ein kleines Sache noch. Vielleicht sollten sich vielleicht hier und da die Geschwister noch mal überlegen, ob sie doch vielleicht noch einen Salat oder einen Kuchen mitbringen, weil da scheint es ein wenig zu wenig zu sein. Scheint mir so, zumindest. Okay, das dazu. Ja, wir schlagen auf. Jakobus 5, wir haben heute die Verse 1 bis 6. Da geht es um, also man könnte sagen, den Betrug des Reichtums oder die Warnung vor dem Betrug des Reichtums. Wir werden belehrt, also auch wir Gläubige, das geht uns auf jeden Fall an. Wir werden belehrt, werden gewarnt in Bezug auf das Streben nach Reichtum oder ein Leben in Genusssucht oder im totalen Überfluss in Luxus. Ich lese mal den Text. Jakobus 5, 1 bis 6. Wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über euer Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind mottenfräsig geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein wider euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, der von euch vorenthalten ist, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt in Üppigkeit oder Genusssucht gelebt auf der Erde und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gepflegt oder gemästet, wie an einem Schlachttage. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Vielleicht noch aus der neuen evangelistischen Übertragung eine andere Übersetzung von Vers 5, die fand ich sehr interessant. Da heißt es, ihr habt allen Luxus auf der Erde genossen, und jetzt kommt's, und noch am Tag eurer Schlachtung habt ihr euch gemästet. Und euch noch am Tag eurer Schlachtung gemästet. Ich bete nochmal. Herr Jesus, wir wollen dich loben und preisen für dieses Wort jetzt. Und Herr, je länger, je mehr, desto größer ist der Druck auch für mich, auch für uns alle, die wir in der Verkündigung stehen, hier was Falsches zu sagen, Herr, wirklich nur das zu sagen, was wirklich der Wahrheit entspricht. Schenk du einfach Gnade jetzt, Gnade zum Reden, Gnade zum Hören. Ja, auch Gnade, dass wir das Wort wirklich nicht vergessen, dass wir es wirklich ernst nehmen, dass wir auch diese Warnungen, die ja ausgesprochen werden, für uns als Gläubige wirklich ernst nehmen und von dir leiten lassen in diesen Dingen. Wir danken dir von Herzen und bitten jetzt um Gnade. Amen. Ja, vielleicht zum Anfang gleich. Da mag es vielleicht auch durchaus andere Meinungen geben. An wen ist dieses Wort hier gerichtet? Es ist ja ein Ausdruck totaler Fleischlichkeit. Also dieser Text hier zeigt einen völligen Egoismus und eine Rücksichtslosigkeit gegen andere Menschen auch. In Kapitel 4, würde ich gerne nochmal drüber reden, aber die Zeit ist viel zu knapp. Kapitel 4 wird ja bei all dem Negativen immer wieder ein Ausweg oder Rückweg gezeigt von Gott her. Das heißt, wenn man abgerutscht ist, wie man wieder zurechtkommen, zurechtgebracht werden kann. In Jakobus 5, jetzt hier in diesem Text, scheint zumindest auf Anhieb vielleicht nicht so was sichtbar zu sein. Lediglich eine direkt indirekte Aufforderung zur Umkehr können wir vielleicht sehen, Jakobus 5, Vers 1. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Also im Engeren bin ich persönlich der Meinung, sind hier eher Ungläubige angesprochen, wenn wir beachten, dass die Empfänger des Briefes die 12 Stämme in der Zerstreuung sind, dann haben wir es erstmal mit den Judenchristen in der Fremde zu tun, die sogenannten Diaspora, also die fern von ihrer irdischen Heimat lebten, Israel, aber auch in ihrer Umgebung lebten auch ungläubige Juden, von denen manche wahrscheinlich, so wie es hier aussieht, reich waren. Ich denke schon, dass die in erster Linie angesprochen sind. Also ein Hinweis für mich war, ich sage es noch einmal, es mag geteilte Meinung geben, aber für mich war ein Hinweis der Vers 6, wo es heißt, ihr habt getötet den Gerechten. Was da gesagt wird, gilt auch heute noch für die Welt, für die Ungläubigen überhaupt auch. Aber, ich sagte es schon, auch wir Kinder Gottes, wir sollten das auf jeden Fall auch auf uns beziehen. Das Thema birgt mindestens große Gefahren, denen manche von uns vielleicht zeitweise auch schon mehr oder minder erlegen sind. Wir sollten das Gesagte wenigstens als Warnung verstehen. Womit werden hier die Reichen jetzt konfrontiert? Es wird ihnen Elend, es wird ihnen Drangsal angekündigt, die über sie kommen werden. Die Begründung für das Gericht: die Reichen hatten gewaltige Schuld auf sich geladen. Der Grund für die Gerichtsandrohung war, dass sie Reichtümer und Schätze angehäuft hatten. Und ihr Reichtum ermöglichte es ihnen, in Üppigkeit, in Genusssucht, in Schwelgerei zu leben. Vers 5. Vielleicht war es sogar, ich sag's mal so derb, ein regelrechtes Fressen und Saufen zur Befriedigung ihrer eigenen Lüste. Wir lesen, das hat mich immer sehr angesprochen und ich habe es mal zeitlang auch so richtig durchlebt auch, als ich das Buch der Prediger las, da ist mehrfach die Rede davon, du kannst so viel haben, wie du willst. Du kannst so reich sein, wie du willst. Wenn Gott nicht das Genießen desselben schenkst, ist alles viel Katz. Also Gott muss auch das Genießen schenken. Und das sieht man bei vielen wohlhabenden Leuten. Manche sind absolut nicht in der Lage, ihren Reichtum zu genießen. Die können sich wirklich nicht zurücklehnen, wie so manche sagen, jetzt lehne ich mich erstmal zurück, wie der reiche Kornbauer. Seele, sei mal zufrieden oder lehn dich jetzt mal zurück oder halt jetzt mal inne. Die können nicht innehalten. Die sind immer weiter in diesem Rang. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wir kommen noch drauf zurück. Die können nicht Ruhe geben. Sie haben keine Muße, wirklich ihren Reichtum zu genießen. Also die solches tun oder getan haben, müssen jede Empfindung verloren haben. Wir lesen auch davon über unsere Vergangenheit, diesbezüglich in Epheser 4. Alle Empfindung verloren. Absolut abgestumpft. Also ich sagte ja schon, die neue evangelistische Übertragung besetzt das, ihr habt allen Luxus auf der Erde genossen. Und das noch am Tage eurer Schlachtung. Man könnte sagen, selbst an eurem letzten Lebenstag, als ihr schon den Tod vor Augen hattet, ist euch nichts anderes eingefallen, als nur in eurer Üppigkeit, in eurem Luxus, in eurer Ausschweifung zu leben. Nix, kein Gedanke an Gott, kein Gedanke an Ewigkeit oder Ähnliches. Und das Verrückte ist ja, von dem wir hier lesen, ich gehe übrigens nicht so ganz Vers für Vers jetzt vor, das Verrückte ist ja, dass von all dem Angehäuften nichts oder fast nichts übrig geblieben zu sein scheint. Der ganze Reichtum ist schon hier auf der Erde verfault und verrostet. Eventuell hatten diese Reichen ihre Güter schlecht oder zu lange gelagert. Getreide zum Beispiel verschimmelt und verfault, wenn es zu hoher Feuchtigkeit ausgesetzt ist oder wenn es, es wird dann von Schädlingen aufgefressen, wenn nichts dagegen getan wird. Oder auch wenn Kleider nicht regelmäßig benutzt werden, werden sie ein Fraß der Motten. Und das kann passieren, wenn man einfach zu viel davon hat, wenn man einen Überblick verloren hat, wenn man Schränke voller Kleider hat. Ich kann mich noch an meine Oma erinnern, da hat's typisch Oma-mäßig gerochen. Die haben was dagegen getan. Die hatten sowieso nicht so viel, aber das, was sie hatten, haben sie noch sorgfältig verwaltet. Also hat's immer nach Mottenkugeln gerochen, so typisch Oma. Das war für mich der Oma-Geruch. Die haben wirklich drauf geachtet, weil sie nicht viel hatten. Ihr Silber und Gold sah nicht mehr gut aus. Beziehungsweise, wie das Wort hier sagt, ist verrostet. Kann man sich das sowas überhaupt vorstellen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Silber und Gold verrostet. Das läuft vielleicht an oder so. Aber vielleicht will das auch was anderes sagen, dass auch selbst dieser Reichtum dahin schwinden wird und dem Menschen das letztlich nichts nützen wird. Erst recht, wenn dann Gott einmal seine Seele heimholen wird, wie es bei dem reichen Kornbauer heißt. Weißt du nicht, dass ich in dieser Nacht deine Seele holen werde, dahin raffen werde? Das hatten die hier völlig vergessen. Also offensichtlich ist der Mensch nicht in der Lage, seine Güter ordentlich zu verwalten. Warum das? Ist eigentlich völlig klar. Da dachte ich so an Psalm 127 ist das, glaube ich. Da wird das Prinzip gezeigt. Da heißt es, wenn Gott, der Herr, das Haus nicht baut, vergeblich arbeiten daran die Bauleute. Wenn Gott, der Herr, die Stadt nicht bewacht, vergeblich wachen die Wächter. Und so ist es auch hier im Prinzip, wenn man Gott ausschließt aus Leben und aus Handeln, dann muss es zu solchen Ergebnissen zwangsläufig kommen, dann geht alles im Bach runter letztlich. Und da kann auch selbst hier auf der Erde kein Gelingen sein. Erst recht, wenn zusätzlich noch, wie hier scheinbar der Fall war, recht zweifelhafte Methoden zum Einsatz kommen. Also ich kenne einen Menschen, der in seinem Leben genauso gehandelt hat, zum Beispiel vor nichts Halt gemacht hat, wie auch Versicherungsbetrug, Lüge, andere Leute übers Ohr hauen, wo er nicht konnte, das war eine Tagesordnung. Aber wenn man gesehen hat, von außen hat man es deutlich gesehen, unterm Strich blieb nichts übrig. Es blieb nichts. Genau das Gegenteil. An manchen Ecken konnte man richtig sehen, wie ihm alles zwischen den Fingern zerrann. Buchstäblich. Also für die Reichen stand unter dem Strich auf jeden Fall ein dickes Minus, das mit menschlichen Mitteln nicht mehr gut gemacht werden konnte. Vom Kontext her ist es völlig klar, dass die Reichen große Schuld auf sich geladen hatten. Sie hatten das in den letzten Tagen getan, steht hier. Bei dem jetzigen Zeitalter der Gnade redet die Bibel zum Beispiel von den letzten Tagen oder die letzte Stunde. Und es wird uns gesagt, dass es in der Gnadenzeit so ist, dass die Zeit sehr kurz ist. 1. Korinther 7, 29, da steht, die Zeit ist gedrängt. Deshalb heißt es auch in Bezug auf uns, Epheser 5, wir sollen die gelegene Zeit auskaufen. Oder Galater 6, Vers 10, wenn sich für uns Gelegenheit bietet, sollen wir Gutes tun. Die Zeit ist böse, ist eng, ist gedrängt. Und von daher ist es tragisch, wenn Menschen ihre kostbare Zeit so verplempern wie hier oder nichts anderes im Sinn haben, als reich zu werden und im Rausch zu leben. Sie lebten also völlig im Zeitlichen, sie verschwendeten offensichtlich keinen Gedanken an die Ewigkeit oder an Gott. Die Bibel nennt solche Menschen, wie auch bei diesen reichen Tornbauer, Törichte oder Narren. Und offensichtlich war ihnen jedes Mittel recht, um reich zu werden. Sie hatten den Arbeitern, die ihre Felder geschnitten hatten, ihren Lohn vorenthalten. Das war kein Versehen, es war volle Absicht. Und sie sind also zumindest zum Teil reich geworden, auf Kosten anderer Menschen. Und beim teilweisen, zumindest teilweisen Verprassen und Vergeuden ihres Reichtums kam ihnen absolut kein Gedanke an ihre Volksgenossen, an ihre Mitmenschen. Sie verhielten sich sehr, sehr selbstsüchtig. Sie dachten nur an sich. Die Not ihrer Mitmenschen war ihnen völlig egal. Und die Reichen haben nicht nur die Arbeiter, die Schnitter betrogen, sie haben auch den Gerechten verurteilt und getötet. Und das haben die Reichen, die Mächtigen, die Einflussreichen, die Fürsten dieser Welt schon immer getan. Sie haben schon immer den Gerechten oder die Gerechten bedrückt, benachteiligt, angefeindet, verfolgt und umgebracht. Und dieselben waren es auch, von denen redet 1. Korinther 2, 6 bis 8, von den sogenannten Fürsten dieses Zeitlaufs, die den wahren Gerechten, den Herrn Jesus, umgebracht haben. Sie haben den Herrn der Herrlichkeit gehasst, weil er das genaue Gegenteil von ihnen war. Er, der in der Gestalt Gottes war, das muss man sich vorstellen, er erniedrigte sich selbst. Er, der Allerhöchste, erniedrigte sich selbst und machte sich zu nichts. Der reich war, wurde um der Menschen willen arm. Er, der völlig ohne Sünde war, nahm unsere Sünden auf sich. Und er war völlig Mensch, und als Mensch hat man normalerweise einen eigenen Willen, aber er unterwarf sich seinem Gott und Vater völlig und ward gehorsam, absolut gehorsam, tat nichts aus eigenem Willen, aus eigenem Antrieb. Von daher war er ein völliger Wohlgefallen Gottes. Und das war ein absoluter Gegensatz zu denen, die ihn verurteilt und umgebracht haben. Er hatte sie völlig von ihrem bösen Wesen überführt, und das vergrößerte ihren Hass, und am Ende stand die Kreuzigung. Er widerstand ihnen nicht. Und durch diese große Schuld, die die Reichen auf sich geladen hatten, waren sie schon jetzt verurteilt. Es würde ein Nachspiel haben, und zwar vor Gott. Der ewige, der lebendige Gott, der Augen hat wie Feuerflammen, dem ist nichts verborgen. Er hatte das Geschrei der Schnitter gehört. Ich bin mir sicher, er hat es nicht erst da gehört. Er hat es schon vor Grundlegung der Welt gehört und gesehen. Vor ewigen Zeiten hat er gesehen, wer ich bin, wer du bist. Er wusste genau, er weiß genau, mit wem er es zu tun hat, mit jedem Menschen. Und das, was hier niedergeschrieben ist, wirkt wie eine hieb- und stichfeste Anklageschrift. Die Schuld der Angeklagten wird hier klar aufgezeigt und bewiesen. Ihr Reichtum würde zum Zeugnis wider sie sein. Sie waren schon jetzt verurteilt, insbesondere weil Gott ihnen vorgeworfen hatte, ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Und im Prinzip, das müssen wir uns immer wieder auch bewusst machen, im Prinzip haben wir das alle. Zumindest haben wir es mit verschuldet. Und im Gericht Gottes, und das erkennen wir auch im Bild des Feuers, was hier angesprochen wird, würde das Urteil vollzogen werden. Es gab jedoch noch, und es gibt auch heute noch, die Möglichkeit, dem gerechten Gericht Gottes zu entgehen. Vielleicht kann man diese Aussage, weinet und heulet über euer Elend, als eine Aufforderung Gottes verstehen, ein Angebot Gottes, durch Buße, durch Gesinnungsänderung zu ihm umzukehren, das auch zu zeigen durch Herzensveränderung, die hoffentlich stattgefunden hat, in Scham, in Reue, in Trauern und Weinen, das zum Ausdruck zu bringen. Die Gefahren, die Folgen für die Menschen, die dem Reichtum erliegen, vor allen Dingen erstmal für die Ungläubigen jetzt. Also Reichtum birgt Betrug, birgt Schaden in sich, zeitlich und in Ewigkeit. Nicht selten können Reiche gar nicht mit ihrem Reichtum, mit ihrem vielen Geld umgehen. Das haben ja viele Lotto-Millionäre auch schon bewiesen, die ihr Geld in 0, nichts verprasst hatten. Mancher von ihnen ist letztlich ein armer Mann geworden, arme Frau. Reiche sind oft unglückliche Menschen. In ihrem Umfeld befinden sich ja sogenannte Freunde, falsche Freunde, die wie Aasgeier sich um sie her niedergelassen haben, um ihres vielen Geldes willen. In Wirklichkeit sind diese Menschen oft einsam. Selbst ihre Partnerschaften und Familien stehen im Schatten des Geldes. Und Reichtum bewirkt auch kein wirklich sinnerfülltes Leben. Nehmen wir einen Rennfahrer, zum Beispiel Michael Schumacher, der brauchte stets den Kick in seinem Leben, das Nervenkitzel. Selbst nach seiner aktiven Laufbahn als Rennfahrer betrieb er so manch gefährliche Sportart. Das Ergebnis sehen wir. Die Reichen haben Angst, ihren Reichtum zu verlieren. Sie setzen sehr viel Kraft und Zeit da hinein, ihren Reichtum zu sichern und noch zu vermehren. Und auch dabei ist ihnen jedes Mittel recht, zum Beispiel auch wie hier das Vorenthalten von Lohn. Reichtum kann ein gewaltiges Hindernis sein oder ist normalerweise ein großes Hindernis dafür, dass ein Reich überhaupt zum Glauben kommt. Er setzt sein Vertrauen auf seinen Reichtum anstatt auf Gott. Er braucht keinen Gott, der für ihn sorgt. Der Reichtum ist seine Sicherheit. Die Reichen haben keine Zeit für Gott. Ihre Gedanken sind so in Beschlag genommen, dass sie auch nicht an die Ewigkeit denken oder Ähnliches. Wenn einem solchen Reichen das Evangelium verkündigt wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es negativ ausgeht. Matthäus 13, 22, da steht, der aber unter die Dornen gesät ist, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge dieses Lebens und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und der bringt keine Frucht. Also mancher Reiche hat sein Herz so an seinen Reichtum gehängt, dass er unmöglich davon ablassen kann. Denke ich immer wieder an diesen Affen. Da gibt es ja so ein Bild, so ein Beispiel von einem Affen, wie man einen Affen fängt, indem er einfach in so ein Loch im Baum eine Banane steckt. Also ein Loch, was außen ziemlich eng ist, innen ziemlich weit ist. Der kriegt gerade so die Hand rein, steckt dann eine Banane rein. Steckst du rein, kommt der nächste Affe, steckt die Hand rein, lässt die Banane nicht mehr los. Und so ist er gefangen. Ähnlich hier die Reichen. Sind völlig gebunden an ihren Reichtum. Sie können nicht davon ablassen. Keinen Blick für Gott, keinen Blick für die Ewigkeit. Obwohl Gott der ist, der ihnen in jeder Hinsicht mehr geben könnte. Viel mehr. Und das im Überfluss. Vor allen Dingen das wahre, ewige Leben. Also die Evangelien zeigen das da ganz deutlich, dass nur wenige Wohlhabende in das Reich Gottes hineingelangen. Und dabei wird, wie ich schon gesagt habe, vergessen, dass der Mensch eigentlich auf Ewigkeit angelegt ist. Die wenigsten Menschen wissen das überhaupt. Vielleicht mögen es manche ahnen, dass es so ist und dass nach ihrem Abscheiden das Gericht Gottes auf sie wartet. Die meisten Menschen sind Verdrängungskünstler hoch N. Jeder Gedanke an ein Sterben müssen und was dann wird verdrängt. Sie leben völlig im Jetzt. Was würde wohl manch ein Reicher geben, wenn er den Qualen, denen er schon im Hades, wenn er abtritt, zeigt uns ja Lukas 16, wenn der Reiche oder wenn der Mensch überhaupt abtritt, der verlorene Mensch abtritt, der Gottlose abtritt, tritt er ab in die Ewigkeit und das in den Hades. Und dort brennt schon ein Feuer. Er leidet Pein in einer Flamme, wird da deutlich gezeigt. Was hat der Reiche alles gewollt dann im Nachhinein, wo er litt und gegenüber Abraham geäußert, dass Abraham doch jemanden zu seinen Brüdern senden sollte, dass sie gewarnt würden davor, dass sie ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen sollten. Also kein Mensch kann irgendetwas mitnehmen. Das letzte Hemd, haben wir letztens hier schon gehört, hat keine Taschen. Von all seinen Reichtümern, selbst wenn es möglich wäre, er könnte das Lösegeld nicht zahlen. Im Psalm 49 heißt, denn zu kostbar ist die Erlösung ihrer Seele. Er muss davon abstehen auf ewig. Oder Sprüche 11, Vers 4, Vermögen nützt nichts am Tage des Zorns. Wir kommen zu uns. Was hat uns dieses Wort hier zu sagen? Ich habe es mal so aufgeteilt, so blockweise, nicht immer hin und her springen. Am Anfang eine Feststellung, wir sind reich, wir leben im Überfluss. Das stelle ich mal so fest. Bin ich völlig überzeugt. Unser Zustand, zumindest in der westlichen Welt, ist grundsätzlich, wir sind reich und leben im Überfluss. Was Einkommen und Wohlstand betrifft, gehören wir zur absoluten Spitze dieser Welt. Das gilt auch für uns in dieser Ortsgemeinde, wobei es vielleicht ein paar Ausnahmen geben mag. Aber deshalb ist noch lange keiner wirklich arm. Wir haben auch selbst bei allen Einschnitten in die Sozialsysteme in den letzten Jahren haben wir noch ein sehr gut funktionierendes soziales Netz. Und selbst in Europa ist solches noch spitze. Und außerdem haben wir nicht zuletzt auch als Gemeinde den Auftrag, für die wirklich Armen zu sorgen. Also das scheint auf den ersten Blick positiv zu sein, aber geistlich gesehen tendieren die Menschen hier eher zum Negativen und es findet ein Niedergang gewisser statt. In Ländern mit weniger Wohlstand, zusätzlich noch vielleicht mit Verfolgung, kommen weit mehr Menschen zum Glauben und die Gemeinden entwickeln sich eher positiv. Unsere Verfolgung in Anführungszeichen oder das, was uns zu Fall bringen kann, ist unser Wohlstand. Auf uns trifft eher das zu, was der Herr über die Gemeinde in Laodicea sagen musste. Da steht in Offenbarung 3,17, du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus, die der Herr Jesus dort offenbart. In Wirklichkeit, wer so denkt, ich bin reich und bedarf nichts, der ist in Wirklichkeit arm, geistlich arm. In Jakobus 5 hier wird vor wenigstens zwei Gefahren gewarnt. Zwei Dinge, für die für uns Gefahr besteht, vor denen wir uns warnen lassen sollten. Einmal nach Reichtum zu streben und dann das Zweite in Üppigkeit, in Genusssucht, in Luxus zu leben. Es läuft vielleicht mehr im Unterbewusstsein ab, dass wir Reichtum mit Sicherheit gleichsetzen. Also wenn wir wissen, wir haben einen Haufen Vorräte, das geht mir manchmal auch so, wenn ich weiß, einen Haufen Vorräte im Haus, selbst das gehackte Holz im Keller, das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Also wenn ich genug in der Hinterhand habe, im Lager habe, Vorräte, Eingekochtes und was weiß ich, eingekauft, alles im Haus, da kann jetzt sogar mal ein Unwetter kommen, da kann ein Schneesturm kommen, da kann mal eises Kälte kommen, wo man selbst eine Woche nicht raus kann. Also wir sind versorgt irgendwo, also du bist irgendwie gesichert, denkt man. Aber gleichzeitig besteht hier die Gefahr, von Gott abzuhängen oder sich von Gott zu entfernen. Üppigkeit oder Genusssucht, das meint materielles oder Geld zu verprassen. Und manchmal denken wir, das wäre jetzt das Leben, das wäre Genuss, Lebenssinn. Da lässt man sich leicht hin verführen. Und dann kommen Zeiten, wo man es plötzlich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr kann. Also plötzlich, ich bin so plötzlich arbeitslos geworden. Plötzlich denkst du, jetzt musst du ja da, musst erstmal nachdenken, wo du dich einschränken musst. Also viel weniger Geld zur Verfügung. Das fällt unheimlich schwer. Und dann kommen so Gedanken, dass es an das Leben nichts mehr wert ist ungefähr. Das kommt sofort. Die Gedanken kommen. Natürlich muss man mit umgehen lernen. Aber wenn man es laufen lässt, kommen wir immer mehr in diese Richtung rein. Dass man das Leben dann irgendwo als sinnlos, als leer empfindet. Wenn man nicht anders gesonnen ist, wenn man wirklich auf dem fleischlichen Weg sich weiterführen lässt, kann es dahin kommen, dass man völlig abkommt dann von Gott und unzufrieden wird. Also wenn wir danach streben, reich zu werden oder wenn wir zur Genusssucht neigen, dann zeigen wir, dass wir Egoisten sind, dass die nur das Ihre suchen, wie es in Philipper 2 heißt, dann wäre eigentlich eher Buße, Gesinnungsänderung angesagt. Wir sollen doch vielmehr die Gesinnung haben, die auch in Christo Jesu war, Philipper 2, Vers 5, die auch bei Timotheus und bei dem Epaphroditus zu finden sind. Übrigens ein interessanter Text, der dort in Philipper 2 steht, über den Epaphroditus, was da geschrieben steht, ist schon gewaltig und sehr beeindruckend. Also beide hatten eine Einstellung, eine Gesinnung, von Herzen für das der anderen besorgt zu sein, heißt es dort. Reichtum und Überfluss muss aber auf der anderen Seite keine Sünde sein, erstmal. Es muss auch nicht so sein, dass der Reichtum mit unlautern oder ungerechten Mitteln erworben wurde, doch es beinhaltet viel mehr, auf jeden Fall mehr Verantwortung vor Gott in dem, wie wir damit umgehen. Da finden wir eine Textstelle in 1. Timotheus 6, 17, da heißt sie, den Reichen, und das ist an Gläubige geschrieben, in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung oder Sicherheit zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Hier haben wir es wieder. Gott will uns Genuss schenken. Grundsätzlich. Aber nicht, wenn wir unsere Hoffnung, unsere Sicherheit einseitig auf diese Dinge setzen. Nicht mehr auf Gott. Gott will uns das schenken. Und dann heißt hier weiter, Vers 18, Gutes zu tun, das ist wichtig, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam. Also der Reichtum, da kommen wir auch später nochmal drauf, soll dem Mangel der anderen dienen, damit ein Ausgleich sei. Also es soll unter uns ein Ausgleich sein. Und dann ist auch noch was ganz Wichtiges, Vers 19, 1. Timotheus 6, 19, in dem oder Ziel ist, sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft zu sammeln, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Kommen wir auch nochmal später drauf. Es soll Frucht wirken auch für uns. Frucht, die da bleibt, die zum Lohn wird am Richterstuhl des Christus. Also wir haben nicht nur für Geld oder Materielles Verantwortung vor Gott. Wir haben für alles Verantwortung vor Gott, weil wir nichts in die Welt hineingebracht haben. Alles, was wir haben, ist von Gott. Jegliches Eigentum, jegliches Besitztum, natürliche wie auch geistliche Gaben, auch selbst geistliche Erkenntnis zählt dazu. Und wir sollen in dieser Hinsicht treue und gute Verwalter sein. An vielen Stellen ist uns das gezeigt. Nochmal die Warnung. Wir werden gewarnt vor dem Streben nach Reichtum. Der Schaden kann groß sein. Auf allen Ebenen. Also es gehen viele Gefahren vom Reichtum für uns aus. Und selbst die Welt hat das erkannt. Ein englischer Schriftsteller hat das mal gesagt, ein weltlicher Schriftsteller. Geld ist die einzige Macht, vor der die gesamte Menschheit auf die Knie fällt. Geld ist die einzige Macht, vor der die gesamte Menschheit auf die Knie fällt. Beim einen sind es vielleicht nur 50 Cent, beim anderen 5 Euro, beim anderen müssen es 100.000 sein. Irgendwann wird er schwach. Also ich behaupte mal, jeder Mensch ist korrupt. Jeder Mensch ist letztlich, er ist versuchlich und letztlich käuflich. Und Geld oder Macht oder Reichtum ist eines der Machtmittel in der Hand des Teufels, womit er die Menschen dirigieren kann. Ich sage das auch gleich. Letztlich für uns ist es nicht chancenlos. Im Herrn Jesus können wir überwinden. Im Herrn Jesus können wir darüber obsiegen. Und das Wort Gottes warnt uns eindringlich vor dem Streben nach Reichtum beziehungsweise vor der Habsucht. 1. Timotheus 6, 9, Fortsetzung von 1. Timotheus 6. 1. Timotheus 6, 9 und 10. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick. Und viele unvernünftige und schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel, nicht eine einzige, kommen wir noch drauf, eine der möglichen Wurzeln alles Bösen. welcher nachtrachtend etliche vom Glauben abgeirrt und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Also Geldliebe ist eine, ich sag's nochmal, der vielen Wurzeln des Bösen. Ist man dem reich werden wollen verfallen, dann kann das fürchterliche Folgen haben, wie es diese beiden Verse sehr drastisch zeigen, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Vom Glauben abirren und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohren. Beim Reichtum muss es nicht unbedingt um viel Geld gehen. Auch das soll gesagt sein. Manche Menschen bringen höchsten Einsatz und oder setzen jedes Mittel ein, um auf zum Beispiel der Karriereleiter nach oben zu kommen oder um viel Ehre zu sammeln, um in der Welt mithalten zu können. Der Preis für das Erlangen von Reichtum kann sehr hoch sein. Reichtum kann alle menschlichen Beziehungen, die wir uns so vorstellen können, zum Beispiel in Ehen, Familien, Kinder-Eltern-Beziehungen, gefährden und zerstören. Und wenn es dann aufgrund des hohen Einsatzes zeitlich eng wird, kräftemäßig eng wird, wo wird dann zuerst gespart? Ich glaube, das weiß jeder. Also ich kann es sagen, stille Zeit zum Beispiel. Das läuft dann im Vorbeigehen oder während der Fahrt zur Arbeit. Ich hatte einen weiten Weg zur Arbeit. Oder irgendwann dann gar nicht mehr. Oder Besuch von Gemeinde oder Hauskreis. Da wird so manche Stunde ausgelassen. Oder Kinder, Ehe. So wie die Beziehung zum Herrn Jesus selber, muss auch diese Beziehung gepflegt werden. Zu Kindern, zu Ehepartner. Hoffentlich tun wir als Eltern alles, den Kindern den Herrn Jesus lieb zu machen und auch die Gemeinde lieb zu machen. Also die Kinder, das wurde auch schon mehrfach gesagt, von anderer Stelle auch hier, die Kinder haben uns vor Augen. Wir können denen noch so viel Positives erzählen, auch über den Glauben und so weiter, aber sie sehen unser Leben. Wenn wir entsprechend anders handeln, sie werden unsere Nachahmer sein. Irgendwann wird sich's rächen. Irgendwann, vielleicht dann ist es zu spät. Also wenn mir geistliche Gemeinschaft nicht mehr wichtig ist oder sie bekommen auch mit, wie ich im Glauben lebe, zum Beispiel auch, das auch steht mir immer wieder vor Augen, ist auch ganz wichtig, auch wir sind ja nicht fehlerlos als Eltern, sich immer wieder auch vor den Kindern zu unseren Fehlern zu stellen, das immer wieder ins Lot zu bringen, auch die Kinder um Vergebung und Verzeihung zu bitten, sich zu seinen Fehlern zu stellen. Wenn man immer so tut, als ob da nie was wäre oder ob ich alles richtig mache, dann werden die Kinder irgendwann froh sein, wenn sie das Haus verlassen können, endgültig. Also negativen Folgen und Schäden können gewaltig sein, auf jedem Gebiet, seelisch, geistlich, seelisch, körperlich. Und vieles kann man nicht wieder oder nie wieder gut machen. Ich kannte einen Mann, das war jetzt ein Ungläubiger, der hatte noch eine junge Familie, er ging einer geregelten Arbeit nach, hatte auch bestimmt nicht schlecht verdient und irgendwann kam er auf die Idee, er könnte es eventuell zu einem gewissen Reichtum bringen. Vielleicht sogar irgendwann nicht mehr arbeiten gehen zu müssen. Fing deshalb an der Börse aktiv zu werden und das beschäftigte ihn immer mehr, kostete ihn immer mehr Zeit, nahm alle seine Gedanken scheinbar in Beschlag. Wenn er von der Arbeit heimkam, so das Erste, was er tat, er betrieb seine Geschäfte per Computer. Kam er mal mit seiner Familie zu Besuch, drehten sich oft die Gespräche von ihm um dieses Thema. Heute ist er geschieden. Vielleicht war sein Einsatz an der Stelle zu hoch. Vielleicht einige Symptome, die vielleicht verraten, ob wir auf diesen Wegen sind, die uns verraten können. Beneiden wir nicht auch manchmal die Reichen? Das kennen wir ja von Asaf, Psalm 73. Ein wenig fehlte und meine Füße wären abgewichen. Um nichts wären ausgeglitten meine Schritte. Denn ich beneidete die Übermütigen, ich sah die Wohlfahrt der Gesetzlosen. Also beinahe wäre er zu Fall gekommen. Durch Gnade erkannte er, um nichts war das alles. Schon da sehen wir, was dieser Reichtum, diese Wohlfahrt der Gesetzlosen für einen Wert hat. Oder auch, da habe ich mich auch schon dabei erwischt, wir stehen oft in Gefahr, Reichen zu schmeicheln oder überhaupt uns mit Leuten zu umgeben oder in die Nähe von Leuten zu kommen, die etwas sind oder haben in dieser Welt. Das hatten wir auch schon in Jakobus 2, das Thema. Also da kann man nur verwarnen, es besteht Ansteckungsgefahr, wenn wir mit solchen Menschen über das Maß hinaus Gemeinschaft haben oder gar sogar am gleichen Joch mit ihnen sind. Die Frage ist, auch für uns, streben wir selbst nach Reichtum? Sind wir dabei, Schätze zu sammeln? Neigen wir zur Habsucht? Sind wir geizig? Spielen oder spekulieren wir sogar mit unserem Geld? Oder sehen wir auch, wie die Gottlosen in einem gewissen Reichtum eine gewisse Sicherheit, eine Unabhängigkeit auch von Gott, Unabhängigkeit von Gott? Also es ist schon eine große Gefahr, dass wir die Abhängigkeit von Gott verlieren. Selbst wenn wir in irgendeine Not kommen, das habe ich mich auch schon dabei erwischt, gehen wir nicht zuerst zu unserem Gott. Nein, wir klappern zuerst alle möglichen menschlichen Mittel ab und Möglichkeiten ab. Und gleichzeitig verlieren wir das Gespür für die wahren Bedürfnisse der Seele, des inneren Menschen. Oder wenn wir meinen, einen gewissen Reichtum zu haben, drehen sich unsere Gedanken, unsere Sorgen darum, unsere Beschäftigung. Ist es ein Schwerpunkt unserer Beschäftigung? Oder fällt uns es vielleicht schwer, uns mit unseren materiellen Gaben ins Reich Gottes einzubringen? Haben wir das auch schon festgestellt? Je mehr wir haben, desto schwerer fällt uns das Geben. Da gibt es ja auch ein weltliches Sprichwort, je mehr einer hat, desto mehr einer will. Beachten wir hier, dass wir unseren Besitz, unser Eigentum nur geliehen haben. Ich sagte es ja schon. Also wir können durchaus sagen, dass uns letztlich nichts gehört. Wir sind nur Verwalter vor Gott in Verantwortung. Und wenn wir mit Hingabe und Freude an Sammlungen, an Spenden und Gaben für Missionare, Unterhalt für die Gemeinde und so weiter teilnehmen, dann haben wir doch große Verheißungen. In Malachi 3, Vers 10 heißt, bringe den ganzen Zehnten, wir haben jetzt nicht mehr Gesetzeszeit, aber trotzdem, bringe den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, auf das Speise in meinem Hause sei, und prüfet mich doch dadurch, so spricht Jahwe, der Herr Scharen, ob ich euch nicht Fenster des Himmels auftun und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Aber es geht hier nicht um Betteln, auf keinen Fall. Auch Paulus hat nicht gebettelt, auch gegenüber den Philippern. Da gibt es so einen Vers, Philipper 4, Vers 17. Da sagt er, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. Das auch, das sollten wir nicht missachten, dass letztlich dadurch auch Frucht gewirkt wird, die bleibt, die dann zum Lohn wird am Richterstuhl des Christus. Und ganz wichtig auch, wir werden nicht arm dadurch. Gott wird für uns sorgen. Philipper 4, 19, mein Gott aber wird alle eure Notdurft erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christo. Die Frage ist an der Stelle, haben wir den Glauben? Vertrauen wir auf Gott, der uns vergilt, der uns versorgt, der für alle unsere Notdurft aufkommt, der für uns sogar besorgt ist? 1. Petrus 5. Und wir werden nicht nur beschenkt werden, indem uns Gott versorgt, sondern unser kleiner Glaube, den wir eingesetzt haben, der wird vermehrt werden. Das nächste lasse ich mal weg, der Zeit wegen. Üppigkeit, Genusssucht, noch hätte ich noch ein paar Gedanken gehabt. Ich komme mal eher zum Schluss. Ich denke mal, nach allem, was wir jetzt gehört haben, sollten wir wirklich gewarnt sein, sodass wir uns nicht wegführen lassen auf diesen verderblichen Weg nach Reichtum zu streben oder gar ein Leben im Luxus, im völligen Egoismus zu führen. Sowas wäre Schande für unseren Gott und gleichzeitig ein Sieg für den Widersacher Gottes. Also für ein Kind Gottes sollte sowas niemals in Frage kommen. Und wenn es doch der Fall ist, dann ist das ein ganz schlechtes Zeugnis. Geldliebe und Geiz wirkt abstoßend. Paulus setzt sogar Habsucht mit Götzendienst gleich. Kolosser 3, Vers 5. Geiz ist eine Gefahr für uns, weil die meisten von uns eher sparsam aufwachsen. Ein kleiner Schritt ist es aber nur, dann sind wir beim Geiz. Mir ist da was passiert, ist äußerst negativ. Ich will es aber trotzdem sagen, wofür ich mich noch heute schäme, ich könnte wirklich im Boden versinken. Also wir hatten voll guter Absicht ein ungläubiges Paar eingeladen, ein Arbeitskollege mit seiner Partnerin. Wir hatten sie zum Essen eingeladen. Und als dann, so ein ehemaliger Arbeitskollege, als dann es ans Bezahlen ging, da war mir der Preis so hoch, dass ich mich total verstiegen habe und ich habe den Mann gebeten, dass er doch die Getränke übernehmen sollte. Das ist mir sowas von peinlich. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Also wenn ich daran denke, ich könnte wirklich im Boden versinken heute. Wirklich. Also ich will nicht sagen nie wieder, aber manchmal kommt man auf so einen völlig falschen Ast und steigt dem nach. Ich weiß auch nicht. Verstehe es nicht. Der vortrefflichere Weg für uns, wie wir mit Überfluss umgehen sollten, das klang ja schon einige Male an. Wir sind reich, ich stelle es nochmal fest. Unser Reichtum soll den anderen dienen. Wir sollen damit einander dienen, indem wir unseren Überfluss einsetzen, um den Mangel bei den Geschwistern zu beseitigen. 2. Korinther 8, 13, 14 heißt es da, denn nicht auf das andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach der Gleichheit. In der jetzigen Zeit diene euer Überfluss für den Mangel jener, auf das auch jener Überfluss für euren Mangel diene, damit Gleichheit werde. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte nicht Überfluss, aber wer wenig sammelte, hatte nicht Mangel. Oder auch 1. Johannes 3, Vers 16, da heißt es auch sinngemäß, wenn uns ein Bruder, eine Schwester begegnet und wir ihren Mangel sehen und wir die Möglichkeit haben, diesen Mangel zu beheben und wir tun es nicht, dann heißt es doch, wie bleibt dann die Liebe Gottes in dir? Da brauchen wir uns nicht zu wundern, dass genau das Gegenteil eintrifft von dem, was ich vorhin gesagt habe. Unser Glaube baut ab, also wird abgebaut. Unsere Liebe lässt immer mehr nach. Wir stumpfen immer mehr ab, wenn wir das fortgesetzt tun, wenn wir nicht auf den Weg zurückkommen. Wenn wir nicht Buße tun und wieder einen anderen Weg einschlagen, der gottgemäß ist. Was uns auszeichnen sollte oder nach was wir streben sollten, wir sollten lernen, auch wie es im Philipper, vieles vom Philipperbrief jetzt hier, wir sollen lernen, mit Überfluss als auch mit Mangel umzugehen. Heißt es dort in Philipper 4, Vers 12 bis 13. Heißt dann, aber nicht aus uns selbst, ganz deutlich. Vers 13 sagt, alles vermag ich. Ich kann es normalerweise nicht. Mit Überfluss kann ich nicht umgehen, mit Mangel auch nicht. Ich bin nur am Motzen. Nur am Zaudern und Zedern und Ächzen und Seufzen normalerweise. Wenn ich Mangel habe, wenn ich ständig Mangel habe. Ständig meine ich, komme zu kurz. Ich kann es nicht aus mir selber. Ich weiß genau, von was ich rede. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt, durch den Herrn. Außerhalb von mir könnt ihr nichts tun. Auch sowas nicht. Oder auf 1. Timotheus 6 wieder. Die Gottseligkeit aber mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Ein gewaltiger Gewinn. Wenn das einer sagen kann, dass er wirklich sich an allem genügen lässt, was ihm Gott darreicht, dass er zufrieden ist. Oder Hebräer 13, Vers 5, euer Wandel sei ohne Geldliebe, genügt euch mit dem, was vorhanden ist, also was Gott mir zuweist, was Gott mir gibt. Wobei er doch gesagt hat, denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, darauf sollen wir schauen. Auch wenn ich im Moment meine, ich komme zu kurz oder irgendwie reicht es an allen Ecken nicht. Er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, ich will dich nicht verlassen. Und wir brauchen uns nicht versorgen, über äußere Dinge, die unsere Existenz betreffen. Matthäus 6. Seht auf die Vögel des Himmels oder die Lilien auf dem Feld. Dann heißt es am Ende, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Und solches wird euch allen von Gott her zufallen. Gott wird das uns alles hinzufügen, was wir benötigen, was wir dürfen. Er weiß, was wir bedürfen. Also statt nach Reichtum sollen wir vielmehr nach ganz anderen Dingen streben. Es klang ja auch schon an zum Teil. Sammelt euch Schätze im Himmel, nicht auf der Erde, dort, wo Rost und Motte zerfressen, durchgraben, wo Diebe durchgraben, wo Diebe stehlen, wo das Geld verfällt. Denken wir an die EZB-Zinspolitik. Da geht alles erspart über die Wupper. Du kannst richtig zugucken, wie dein Geld an Wert verliert. Guck auf Gott, sammle Schätze im Himmel. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Nochmal 1. Timotheus 6, Vers 11 und 12. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Ergreife es. Du hast schon, aber musst es auch ergreifen. Damit du was hier ein Nutznießer Christi bist, ein Nutznießer von dem, was Gott schenken will. Ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Das sind Werte, die ewigen Bestand haben. Alles andere ist eitel, alles andere ist nichtig. Soweit.